Nehmen. Herr, in deinem Licht stehen wir und singen dir Lieder. Jetzt üben wir schon für den Himmel. Das ist nur so Übung. Weißt du, wir sind nicht fertig, wir sind nicht vollkommen. Wir sind auf dem Weg. Wir lernen jetzt, um im Himmel Gott zu loben und zu preisen. In neuen Sprachen. Also da werden unsere Lieder ganz anders klingen. Da wird die Herrlichkeit Gottes sein und die Engel Gottes werden uns unterstützen. Weißt du, wir haben alle Stimmbruch. Aber wenn wir im Himmel sind, ist der Stimmbruch vorbei. Lob und Dank. Halleluja. Mein Thema heute ist, überwinde deine Zweifel. Überwinde deine Zweifel. Leb von Gewissheit. Leb in Frieden. Leb in der Kraft Gottes. Das ist meine Botschaft und ich habe eine gute Botschaft. Ich möchte dich ermutigen. Weißt du, wir haben alle Zweifel. Wie wird es sein, wenn wir mal nicht mehr da sind? Wie wird es sein, wenn wir im Himmel sind? Werden wir auch den Platz einnehmen, an den ich geglaubt habe oder für das ich gearbeitet oder gelebt habe? Wie wird es sein? Und dann gibt es so viele Fragen. Bin ich erlöst? Bin ich Kind Gottes? Sind mir meine Sünden vergeben? Steht mein Name im Buch des Lebens? Das sind Fragen. Darüber wollen wir uns heute Gedanken machen. Gott möge uns helfen und den Heiligen Geist uns schenken, dass wir richtig die Spur finden. Ich lade dich ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten. Am Mittwoch ist ein gutes Thema. Sei entschieden für Jesus. Nicht nur wankelmütig, nicht nur dreiviertel, sondern hundertprozentig entschieden für Jesus. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir. Und auch wenn niemand mit mir mitgeht. Weißt du, wir erleben Stunden und Phasen in unserem Leben, wo niemand mitgeht. Aber der Herr Jesus ist da und ich bin bei ihm. Weißt du, wir haben manchmal große Sprüche, wir nehmen uns manchmal den Mund zu voll, so wie der Petrus und die Aposteln. Und wenn dich alle verlassen, ich bleibe dabei. Wir können von uns aus nicht bei dem Heiland bleiben. Wir werden von ihm gehalten, von ihm getragen und so weiter. Und deshalb ist es, ich bleibe bei Jesus, ich bin entschieden. Deshalb kann ich auch entschieden sein, weil der Herr mich hält. Dann die nächsten Themen werden sein, Gott sucht sich seine Leute selbst aus. Die kannst du nicht aussuchen, du kannst deine Freunde aussuchen, aber deine Geschwister und dein Leben, wie dein Leben abläuft, was sich da abspielt und was da passiert, das macht alles der liebe Gott. Er ist dieser Schachmeister, der die Figuren hin und her schiebt und dann die Leute einsetzt. Weißt du, meistens schickt der liebe Gott mir Leute in den Weg, die ich gar nicht mag. Verstehst du, die mir unsympathisch sind. Aber von denen lerne ich am allermeisten. Verstehst du? Die schickte, weißt du, wenn wir immer Gleichgesinnte treffen, die genau das Gleiche glauben wie ich, das wäre langweilig. Aber Gott schickt uns interessante Leute in unsere Umgebung, nur nebenbei. Gott sucht sich seine Leute auch für seine Arbeit aus. Verstehst du, die sein Geschäft machen. Und dann, Jesus ist der große Verwalter, der große Haushalter, der große hohe Priester, das wird das nächste Thema sein. Und dann, Gott sorgt für dich. Ein schönes Thema für mich. Gott sorgt für dich, egal was da passiert. Also zweifle nicht und dann lade ich dich ganz herzlich ein, auch zu den Gottesdiensten. Nur ein Gottesdienst ist ein Sonntagabend, der 12. August, 19 Uhr. Da ist Josef Hedgecock da. Komm, hör es ihn an. Ist nicht mehr der Jüngste. Wir wissen nicht, wie lang er da noch unterwegs sein wird. Weißt du, er ist auch schon im fortgeschrittenen Alter. Der Billy Smith kann nicht mehr kommen. Er würde gerne kommen, brennen gerne, aber der kann nicht. Der sitzt im Rollstuhl. Verstehst du, kann nicht mehr so sich bewegen. Aber ich danke Gott für alle Menschen, die Gott noch dienen können, denn sie haben Gott gedient. Sie dienten dem Herrn in ihrer Zeit. Der Billy diente dem Herrn in seiner Zeit und wir dienen dem Herrn in unserer Zeit und irgendwann ist unsere Zeit abgelaufen und dann sind wir zu Hause und dann hören wir die Stimme, ei, du treuer Knecht, du hast wohlgetan. Goodbye. Weißt, nur nebenbei. Also zweifle nicht an der Gnade Gottes, an dem, was der Herr Jesus in deinem Leben tut, wer dich führt. So viele Leute sind so verunsichert heutzutage. Gerade auf dem religiösen Gebiet herrscht so viel Unsicherheit. Aber Gott weiß, was richtig ist und was gut ist. Und denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Gestern habe ich kurz nur gestreift diesen Gedanken, wir sind Gefangene der Hoffnung. Wir sind Gefangene der Hoffnung. Wir leben auf Hoffnung. Ich weiß noch gar nichts und ich weiß doch alles. Verrückt. Verstehst du, das ist verrückt. Ich weiß nichts, überhaupt nichts. Ich weiß nicht, wie es weitergeht, was der nächste Schritt sein wird, wie mein nächster Atemzug sein wird. Aber ich habe Hoffnung, der das Werk in mir angefangen hat, der wird es auch vollenden. Halleluja. Der wird es auch vollenden. Ich lese das Wort aus Sacharja. Das habe ich gestern schon gelesen, aber ich lese nochmals Sacharja 9, Vers 12. Da sagt der Herr, ihr Gefangenen der Hoffnung. Ich bin ein Gefangener der Hoffnung. Ich muss glauben, ob ich will oder nicht, ob es mir passt oder nicht. Noch heute erkläre ich, sagt der Herr, dass ich dir all das, was du verloren hast, was dir die Heuschrecken gefressen haben, das alles will ich dir doppelt zurückgeben. Rechne dir aus. Du hast 1000 Euro verloren, kriegst 2000 zurück. Das ist doch gutes Geschäft, oder nicht? Halleluja. Gott segnet uns. Ein Gläubiger, jeder, der an Jesus Christus glaubt, ist ein Gefangener der Hoffnung. Wir haben Vergebung der Sünden und wir warten auf die Vergebung der Sünden. Wir sind erlöst, aber wir warten auf die Erlösung. Ich bin noch nicht erlöst. Ich bin noch hier im Fleisch. Ich habe meine Zipperleins, meine Problemchen, meine Höhen und meine Tiefen. Aber ich weiß, ich bin erlöst, egal wie ich mich fühle. Ich gehe nicht mehr nach meinen Gefühlen. Und Geschwister, wir müssen im Glauben anfangen, aufzuhören, nach Gefühlen zu gehen. Ach, heute fühle ich mich so wohl. Morgen wieder, da schneit es oder regnet oder stürmt, da fühle ich mich saumäßig. Nein. Ich gehe nicht mehr nach meine Gefühle. Ich habe aufgehört, nach meine Gefühle zu gehen. Ich vertraue dem Herrn. Er will, dass ich das Ziel erreiche und ich werde mit seiner Hilfe das Ziel auch erreichen. Er hat die Zweifel in meinem Leben überwunden und weil er der Herr meines Lebens ist, habe ich gar keine Selbstzweifel. Und ich will ganz kurz noch die Zweifel ansprechen. Diese Selbstzweifel, die sind die schlimmsten Zweifel, die ein Mensch haben kann, dass er an sich selber zweifelt. Bin ich richtig? Bin ich okay? Ist alles in Ordnung? Selbstzweifel. Wir alle werden von Selbstzweifeln geplagt, bis wir die Heilsgewissheit haben, bis der Herr in unserem Leben durchgedrungen ist und bis wir das sagen, was der Hiob gesagt hat. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und dann hau ich drauf. Preis dem Herrn. Selbstzweifel. Aber zuerst verlierst du alles. Zuerst wird dir alles genommen. Zuerst musst du alles loslassen. Und da zweifelst du, hat Gott mich verlassen? Hat Gott mich noch lieb? Bin ich noch sein Kind? Und dann sagt noch die Frau da, Hiob, sag doch deinem Gott ab. Weißt du, Gott muss mit uns den Bund schließen und uns die Heilsgewissheit geben, dass ich sagen muss, nun glaube ich nicht, weil ich höre und was, weil mir die Leute etwas erzählen und verzapfen, sondern mein Auge hat ihn gesehen. Das ist der große Unterschied, ob ich den Herrn mit meinen Augen geschaut habe oder nur von Hören und Sagen. Weißt du, das, was du erlebt hast, das kann dir kein Mensch nehmen. Und nun hat mein Auge dich gesehen, Halleluja. Nicht nur Hören und Sagen. Wenn du mal dich verbrannt hast, du wirst die Platte nie mehr berühren. Du wirst einen großen Bogen um die Platte machen. Ja? Bei Gott, ja, er will dich annehmen. Weißt du, du bist sein Kind, du bist in seinen Händen eingetragen, aber das musst du ganz genau wissen. Ja, da steht Matutis. Wenn du anschaust, da ist ein M bei mir. Verstehst? In den Händen des Heilands ist Matutis drin. Der gehört auch mir. Du bist in den Händen Jesu eintätowiert. So steht das buchstäblich in der Bibel. Weißt du, aber jetzt muss noch sicher dich vergewissern, bin ich wirklich Kind Gottes? Bin ich wirklich Kind Gottes? Und ich muss sagen, es ist ein Kampf, bis du diese Selbstzweifel überwindest, bis du sicher weißt, ja, ich bin's. Und weißt du, wann du das weißt? Wenn du gestorben bist. Aber du kannst schon vorher sterben, bevor du stirbst. Jakob Böhm hat einmal gesagt, wer nicht stirbt, bevor er stirbt, stirbt, wenn er stirbt. Also wir müssen vorher in Christus gestorben sein, mit Christus begraben sein, einen Bund mit Gott geschlossen zu haben. Weißt du, vorher musst du eine Leiche sein. Und viele Christen sind noch keine Leichen. Weißt du, bei einer Leiche, da kannst du sagen, was du willst, da kannst du loben, wie du willst, da kannst du schimpfen, so viel du willst, da kannst du dich aufregen, so viel du willst. Der Leiche macht es überhaupt nichts aus. Und das sind Christen. Und dann sind wir schon in Christus gestorben. Und ich möchte sagen, die meisten nicht. Die haben noch so viel Zweifeln. Und sobald weh läuft dir eine Laus über die Leber, dann gehst du wie eine Rakete hoch. Du wirst von Selbstzweifeln geplagt. Und darüber spreche ich heute ein bisschen. Du musst ja den anderen Menschen nichts vorspielen. Du musst den anderen Menschen nichts vorspielen. Und das ist Erlöstsein von Selbstzweifeln. Weil du behauptest, wir alle tragen Masken, ob wir glauben oder nicht, ob wir wollen oder nicht. Wir tragen alle Masken. Bei uns ist immer Karneval. Verstehst du? Wir spielen den Leuten den Starken, den Fröhlichen, den Glücklichen. Aber innen drin heulen wir manchmal. Verstehst du? Wir sind nicht ehrlich zu uns selbst. Wir wollen anerkannt sein, wir wollen gelobt sein. Verstehst du? Wir wollen immer gut Kind sein. Erst wenn der Heilige Geist dich übernommen hat, zweifelst du nicht mehr. Weißt du, es ist ein großer Unterschied für mich persönlich, ob du den Heiligen Geist hast. Viele Pfingster sagen oder viele Baptisten sagen, viele Bekehrer sagen, ja, ich habe den Heiligen Geist bei meiner Wiedergeburt bekommen. Ich hab's. Ich habe den Heiligen Geist bei meiner Wiedergeburt bekommen, aber bei meiner Taufe im Heiligen Geist hat der Heilige Geist mich übernommen. Da schwimme ich in einem ganz anderen Wasser. Da lebe ich ganz anders. Der Heilige Geist hat mich übernommen. Da kann ich nicht mehr machen, was ich will. Dann muss ich mich vom Heiligen Geist leiten lassen. Denn welcher der Geist Gottes leitet, diesen Gottes Kinder. Also bei der Geistestaufe weißt du, wo du dran bist. Und deshalb ist es so wichtig, Geschwister, nicht nur Wassertaufe, sondern Geistestaufe ist auch sehr, sehr wichtig für unsere Erlösung. Der Heilige Geist muss uns übernehmen, dass man nicht mehr ich lebe, sondern er in mir lebt. Er in mir. Und wenn das der Fall ist, dass Christus in dir lebt, bist du ein anderer Mensch. Dann bist du nicht mehr Johannes Matthäus, dann bist du ein Heiliger. Deshalb kann auch Paulus an die Heiligen zu Korinth schreiben, obwohl es alles, mein lieber Mann, ich möchte diesen Leuten nicht begegnen in Korinth. Das waren, weißt du, du würdest sagen, was ist das für eine wilde Gemeinde, diese charismatische Gemeinde in Korinth? Aber Paulus schreibt an die Heiligen zu Korinth, weil der Heilige Geist hat sie übernommen. Und eure Altliche waren Knabenschänder, Diebe, Räuber, Mörder, Ehebrecher, was weiß ich, was sie alles waren. So. Und es ist ein großer Unterschied, ob du in einem Flugzeug sitzt und auf der Erde hin und her paddelst, verstehst du, im Flugplatz da dich irgendwo ein bisschen bewegst, oder ob du vom Flugplatz abhebst, in die Luft schwebst. Und das ist ein großer Unterschied. Flugzeug bleibt Flugzeug. Weißt du, aber die Sache ist, fliegst du schon? Und da heißt es, wenn der Pilot, und das, ich habe mal aufgepasst, und der Pilot sagt, wir übergeben uns. Das heißt nicht, wir kotzen und erbrechen, sondern wir jetzt verlassen wir die Erde, verlassen wir die Schwerkraft. Jetzt leben wir in einer anderen Dimension. Und das weißt du. Und dann plötzlich ist ganz ruhig, da rattert es nicht mehr und da vibriert es nicht mehr und da gibt es keine Erschütterungen. Und die Frage ist, haben wir uns übergeben? Brüder und Schwestern, das ist eine große Frage, die ich hier stelle. Und dann weißt du, jetzt fliegen wir. Und dann erreichen wir eine bestimmte Höhe und dann bleiben wir auf dieser Höhe. 10.000 Meter hoch, da siehst du die Wolken unter dir, dort ist Nebel, die haben unten keinen Durchblick, aber du siehst Sonne, du lebst auf der Sonnenseite, du fliegst. So, das ist ein großer Unterschied. So viele Leute sagen, ich bin Christ. Aber die Frage ist, sind sie auch wirklich Christen? Ja, du bist erst verheiratet. Nicht, wenn du ein Techtelmechtel hast oder mit jemandem zusammen im Bett liegst oder in der gleichen Wohnung wohnst. Nein, erst wenn du amtlich verheiratet bist, dann bist du verheiratet. Alles andere ist nur Spielerei. Und sogar fromme Spielerei. Und du bist nur liiert, nennt man das heutzutage so. Aber verheiratet ist, wenn es amtlich ist. Und deshalb, wir brauchen was Amtliches in unserem Leben. Dann sind wir als vernünftige Christen. Und solange das nicht amtlich ist, dann kannst du immer zweifeln und anzweifeln die ganze Geschichte. Ja, du kannst auch jederzeit wieder auseinandergehen. Du bist ja nur liiert. Willst du in deinem Leben Gewissheit haben, Wissen und Überzeugung, ich bin erlöst? Dann musst du hieb- und stichfest die Sache machen. Und als der Kämmerer dem Philippus den Heilsweg erklärt, dann sagt er, da ist Wasser, was hindert mich, dass ich mich taufen lasse? Verstehst du, er wollte hieb- und stichfest die Geschichte machen. Viele haben in ihrem Leben nur halbe Sachen gemacht. Die haben sich bekehrt. Alles schön und wunderbar. Aber sie sind nicht eindeutig. Sie sind nicht eindeutig. Was passiert, wenn du jemand dein Leben anvertraust? So wie der Pilot, der vertraut sein Leben jetzt. Er ist noch auf der Startbahn. Er vertraut dem Tower, dem Bodenpersonal noch. Aber dann, wenn er sich übergibt, dann muss er selbst, ja, sich weiterleiten lassen von den Anweisungen vom Tower. Und da wird er dort anders geführt. So auch der Christ. Jesus Christus, der will uns führen, der will uns leiten und der setzt dann seine Leute ein, sein Bodenpersonal. Und dann heißt es, dann übernimmt eine Station, ein Flughafen, wenn der das erreicht hat, übernimmt dann der nächste Flughafen und so geht es permanent weiter, bis er ans Ziel kommt. Und wenn er in Not kommt, dann kriegt er auch die Anweisung, wo er notlanden darf und kann. Das Bodenpersonal bestimmt immer noch den Weg, auch im geistlichen Leben. Früher lebten wir ohne Christus und ohne Gott und ohne Hoffnung. Und dann hast du dein Leben selbst gestaltet. Und hast gedacht, ja, das ist gut. Hast deine eigenen Pläne gemacht. Und hast nach deinen Vorstellungen gelebt. Und heute musst du auf den Heiligen Geist hören, was er euch sagt. Das, weißt du, ist ein großer Unterschied zwischen einst und jetzt. Nicht nur, dass du jetzt keine Sünde mehr tust. Nein, weißt du, bekehrt bist du in 5 Minuten. Aber in der Heiligung brauchst du 50 Jahre, bis du soweit bist. Heute musst du auf ihn hören. Weißt du, in meiner Bibel heißt es zum Petrus, und das, guck mal, Petrus ist 3 Jahre lang mit dem Heiland zusammen marschiert. Und dann sagt der Herr Jesus zum Petrus, und Petrus, wenn du dich der mal eins bekehrst, verstehst, dann stärke deine Brüder. Aber da heißt es, wenn du dich der mal bekehrst, ein anderer wird dich gürten. Also, du wirst selbst nicht mal die Hose hochziehen können. Du wirst zu nichts mehr fähig sein. Ein anderer wird dich pflegen, ein anderer wird dich versorgen. Und das ist, dass der Heilige Geist die Kontrolle in unserem Leben übernimmt. Ein anderer dirigiert dich. Ein anderer hat das Sagen in deinem Leben. Wir fliegen. Wir verlassen die Erde, die Schwerkraft. Wir leben nach einem ganz anderen Gesetz, nach dem Gesetz der Aerodynamik. Nur nebenbei. Früher ist dein Leben auch manchmal ja gelaufen und nicht gelaufen. Und meistens ist es nicht gelaufen. Lass uns ganz ehrlich sein. Du hast angefangen voller Begeisterung, voller Enthusiasmus. Jetzt reißt wie Bäume aus der Erde. Und dann hast du die Kraft verloren. Und da ist ein großer Unterschied, weißt? Mit dem Heiligen Geist und ohne den Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist, da fängst du so viel an, aber bringst nichts fertig. Da bleiben so viele Baustellen übrig. Und am Schluss sind lauter Ruinen da. Was ist denn da los? Du hast dir vorgenommen und hast nicht geschafft. Aber meine Bibel lehrt uns, er ist der Anfänger und er ist der Vollender unseres Glaubens. Und wenn es mal nicht so läuft, wie es laufen sollte, dann kannst du sagen, Heiliger Geist, jetzt überlasse ich dir das Geschäft. Jetzt machst du die Arbeit. Oder früher bist du aus der Bahn geworfen worden, da lagst du irgendwo. Weißt du, konntest damit nicht umgehen, aber wenn du den Heiligen Geist hast und der Heilige Geist dich hat, dann kannst du sagen, Heiliger Geist, bitte hilf mir. Und der Heilige Geist hilft unserer Schwachheit. Und wir sind alle schwache Geschöpfe. Elend und gebrechlich. Heute durch den Heiligen Geist, wenn so Dinge passieren, die dich aus der Bahn werfen, da kannst du damit umgehen. Du kannst sagen, oh Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nichts, was sie tun. Herr, hab Gnade. Und kannst du den Herrn anrufen und der Herr hilft dann. Aber früher musst du es alles selber machen. Und du kannst bis zu einem gewissen Grad etwas in deinem Leben zustande bringen. Du kannst dich einreden, ich bin Kind Gottes, ich bin ein Kind Gottes, ich bin ein Kind Gottes, und plus glaubst du, dass du ein Kind Gottes bist. Aber bist du es wirklich? Ich will nicht deinen Glauben erschüttern. Weißt du, dieses positive Denken, das ist auch ein Stück, was viele denken, ich bin ein Christ. Nicht jeder, der sagt, ich bin ein Schneider, ist ein Schneider. Verstehst? Der Schneider kann oft nicht einmal einen Knopf annähen. Oder eine Knopföse machen. Wenn du richtig Jesus nachfolgst, hörst du auf, im Vorfeld Pläne zu machen. Ich sage dir etwas, was ich gelernt habe. Und das habe ich nicht am Anfang meines Glaubenslebens gelernt. Das habe ich erst vielleicht nach 20 Jahren gelernt. Und noch mehr. Weißt du, dass ich Pläne mache. Ich werde das tun und ich werde das tun. Ich werde das unternehmen und ich werde das unternehmen. Ich kann das nicht mehr. Welche der Heilige Geist leitet, die sind Gottes Kinder. Weißt du, bei Jesus heißt es immer wieder, und das ist christliches Leben, es begab sich, Martin Luther, es begab sich, da hast du so viel vorgenommen und es kam alles anders, wie du geplant hast. Der Mensch denkt und Gott plant und Gott macht's. Verstehst? Das ist nämlich Geistesleitung. Du hast vorgenommen, ich gehe dort und dorthin, aber dann wirst du umgeleitet vom Heiligen Geist. Ganz anders. Und du wunderst dich, was ist mit mir los? Ich will nur sagen, so ist es. Und oft viele Menschen zweifeln, bin ich wirklich noch im Willen Gottes? Bei mir kommt so viel durcheinander und daneben. Also bei mir schon. Und ich bin immer noch Kind Gottes. Mein Vater hat's geplant. Halleluja. Der hat alles unter Kontrolle. Auch dieses Ungeplante. Und das ist nicht immer einfach für uns fleischliche, irdische Menschen. Vor allem nicht, wenn wir vorher immer alles selbst die Pläne geschmiedet haben. Den werde ich heiraten, da werde ich wohnen, den Beruf werde ich ergreifen, in diese Gemeinde werde ich gehen. Oder ich werde die und die Arbeit machen und ich werde das so und so unternehmen. Wir sind gewohnt gewesen, rationell zu denken, aber plötzlich ist es nicht mehr drin. Du hast nämlich deinen Verstand abgegeben, als du dich bekehrt hast. Und trotzdem bist du super intelligent. Du denkst mit. Weißt du, der Heilige Geist übernimmt die Kontrolle. Ich bin nicht einer, der an der Garderobe seinen Kopf abgibt. Nein, ich habe meinen Kopf behalten. Aber der Heilige Geist inspiriert mich. Der Heilige Geist motiviert mich. Der Heilige Geist programmiert mich.
was er noch alles macht. Weißt du, wir gehen nicht mehr nach den Äußeren, sondern wie der Geist fließt. Jesus sagt, wer an mich glaubt, da verstehe ich jetzt diese Bibelstelle richtig, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und nicht nur das. Wir haben von der Quelle des Lebens gesungen. Wenn du mal im Wasser bist, du musst immer mit dem Strom mitgehen, wie der Strom des Heiligen Geistes fließt. Weißt du, zuerst bist du nur bis zu Knöchel im Wasser, dann bist du bis zum Knien im Wasser, dann bist du bis zur Hüfte im Wasser, dann bist du bis zum Hals im Wasser und am Schluss hast du den Boden verloren. Und das ist die Leitung des Heiligen Geistes. Und solange du noch bis zum Knöchel oder im Wasser bist, bis zu Knie und bis zur Hüfte, ach so, das ist kein Kunststück im Schwimmen. Aber erst, wenn du dich übergibst, Halleluja, so wie der Pilot die Erde verlässt, du übergibst dich. So, und dann, was ist das, wenn du dich übergibst? Dann gehst du nicht mehr nach deinen Gefühlen, sondern du gehst nach dem Willen Gottes und fragst, Herr, was ist dein Wille? Was willst du eigentlich? Denn das Wollen haben wir oft, aber das Vollbringen fehlt uns. Deshalb, wir brauchen beides, den Willen Gottes und auch das Vollbringen Gottes. Du musst genau wissen, warum du was machst. Warum bin ich Kind Gottes? Warum bin ich in der Gemeinde? Bin ich nur hier, um die Zeit zu vertreiben? Bin ich hier nur, um mich zu profilieren? Bin ich hier nur, Quatsch zu machen? Eine Show abzuziehen? Warum bin ich hier? Geschwister, wir sind für den Thron bestimmt. Lass uns drüber nachdenken. Wir haben eine hohe Berufung. Wir sind hier, um uns gegenseitig zu ermutigen, zu erbauen, zu trösten, zu stärken. Das ist der Sinn der Gemeinschaft. Und nicht nur Unterhaltung und Kaffeekränzchen oder was weiß ich noch, ein bisschen Ping-Pong spielen. Du musst jetzt genau wissen, warum machst du, was du machst. Wenn du Jesus nachfolgst, weißt du, da kommt alles ganz anders, als du gedacht hast. Bei Jesus wirst du ständig überrascht. Komm und folge mir nach, hat der Herr Jesus gesagt. Und dann erlebst du ein blaues Wunder nach dem anderen. Eben ein blaues Wunder vom Himmel. Also durch die Wirkung Gottes. Bei Jesus passieren oft auf einmal Dinge, die bringen dich zum Staunen. Gehst du mit dem Herrn Jesus und sagst, oh Heiland, ich vertraue dir. Jesus, geh voran. Und was passiert? Da kommt ein großer Sturm. Auch die Stürme gehören zum christlichen Leben. Nicht nur, oh, ist es Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Stürme, Schwierigkeiten, Spannungen, Ärger. Und dann sagst du, oh Herr, wir haben alles versucht, wir haben gerudert, wir haben gekämpft, bis es geht nicht mehr. Siehst du nicht, wir verderben. Und dann steht der Meister gleich auf und sagt, Wind, leg dich. Und genau dann passiert etwas in unserem Leben. Dann hört der Zweifel auf und dann fangen wir an zu glauben. Erst richtig zu glauben. Vorher verstehen wir Jesus, er ist uns sympathisch, ein guter Lehrer, ja, ein guter Prophet, erzählt uns nette Sachen, schöne Geschichten, wie die Mutter bei guter Nachtgeschichten, so verstehst du, lauter schöne Märchen. Das ist wunderbar. Aber plötzlich merkst du, der Herr ist ganz was anderes. Da staunen sie. Wer ist das, dem Wind und Wetter gehorchen? Wer ist das? Wer ist das? Weißt du, was der Herr will? Dass du ihm nachfolgst und deine Komfortzone verlässt. Weißt du, so diese Gemütlichkeit. Oh, was ist so schön. Weißt du, ich sitze in der Versammlung, kein Teufel, kein Dämon, kein böser Bub oder Mädel oder was weiß ich da. Verstehst du, wo mich plagt und quält? Nicht einmal eine Laus. Weißt du, wir müssen unsere Komfortzone verlassen. Diese Bequemlichkeit. Und das ist Erlösung. Und die meisten Leute denken, ja, weißt du, ich erlebe Gott gar nicht. Ich erlebe genau das Gegenteil. Nur Probleme. Und ich sage, die gehören auch zu deiner Ausbildung, zu deiner Qualifikation. Das sind die Prüfungen. Jetzt hast du genug beim Heiland gelernt, Petrus. Jetzt musst du was beweisen. Hast du mich lieb? Trotzdem, wenn ich nicht deine Gebete nicht erhöre. Und trotzdem, wenn ich dich nicht beschütze. Und trotzdem, wenn ich dich nicht aus dem Gefängnis raushole. Hast du mich lieb? Wenn du mich meinem Schicksal überlässt, nur nebenbei. Überwinde deine Zweifel, ist mein Thema. Und ich habe gelernt, ich möchte nur sagen, das, was ich gelernt habe, ob du das lernen willst, ist eine andere Frage. Je weniger Pläne ich mache, desto mehr kann der Herr in meinem Leben machen. Amen. Wenn ich aufstehe morgens und sage, Herr, dein Wille geschehe, ich weiß nicht, was heute passiert, wer heute mich anruft, wer mich schreiben soll und was ich heute tun soll. Weißt du, nicht, dass ich doof bin, ich bin super intelligent, könnte meinen Verstand prüfen. Weißt du, ich habe meinen Doktortitel, ich habe all das, verstehst du? Ich bin nicht doof, aber, weißt du, das ist ein Geheimnis. Das ist ein Geheimnis des Lebens, sein Leben dem Herrn überlassen. Und es passiert genau das, was der Herr will. Passiert genau das. Du kannst dich abstrampeln, so viel du willst. Kannst gesund leben, so viel du willst. Salat essen, so viel du willst, bis du grün und blau bist. Verstehst du, es bringt nichts. Sterben musst du trotzdem eines Tages. Und krank wirst du doch. Weißt du, viele Sportler, die machen Gymnastik und üben und die sterben an ganz anderen Sachen. Verstehst du? Was nützt es alles? Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und Schaden an seiner Seele nimmt? Und dass ich meine Seele auferbaue ist, ich ruhe in Gott. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, mir ist wohl in dem Herrn. Weißt du? Einfach das Leben genießen. Und ich habe eines gelernt, weniger Pläne und Erwartungen anzusetzen. Mein Lehrer, ich bin Gott so dankbar, dass ich so Kriegsveteranen als Lehrer gehabt habe, mit einem Fuß. Weißt du, im Krieg hat er sein Bein verloren, aber der stand mit seiner Krücke und hat uns Jungen etwas erzählt. Und er hat gesagt, Jungs, erwartet nichts, setzt eure Erwartungen ganz, ganz tief unten. Und wenn ihr nichts erwartet und dann doch mehr kommt, dann könnt ihr Danke sagen. Danke und euch freuen. Und das habe ich gelernt von meinem alten Lehrer. Es war ein schlauer Fuchs. Erwarte nichts. Erwarte von niemand was. Weißt du, du solltest von den Menschen überhaupt nichts erwarten, denn dann wirst du auch nicht enttäuscht. Du wirst von Menschen nicht enttäuscht. Nur von einem erwarte was, von Gott. Und mit dem musst du eine ganze Ewigkeit nachher verbringen. Und desto weniger Erwartungen und Pläne du hast, desto weniger Enttäuschungen hast. Wenn es mal nicht läuft. Wenn es mal ganz anders kommt. Und es kommt ganz anders. Wenn du mal dich bekehrst, Petrus. So überwinde, ich meine, Selbstzweifel. Ist es keine Erwartungen. Ich erwarte nicht, wer kommt, wer nicht kommt. Ich predige, auch wenn der Saal ganz leer ist. Das habe ich kein Problem. Ich predige es fürs Internet. Und selbst wenn es da nicht klappt, ich weiß, ich habe das wenigstens für mich selber was getan. Verstehst? Du musst, ich habe eine ganz andere Sicht von diesen Dingen. Ich muss niemand was beweisen. Die wissen sowieso nichts. Auch wenn ich beweise. Und ich muss mich nicht mit niemandem vergleichen. Und wenn ich mit anderen Leuten mich vergleiche, ich schneide immer den Kürzeren ab. Der andere ist besser, ist intelligenter, geschickter, talentierter, auch, was weiß ich. Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 33, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird dir alles zuteil, was du brauchst. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Weißt du, was das bedeutet? Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Nicht nach der Gemeinde, nicht nach der Kirche, nicht nach dem, was die Menschen sagen, nicht nach deinem Bauch und deinen Bedürfnissen, nach dem Reich Gottes. Ohne den Heiligen Geist kannst du diesen hohen Standard gar nicht erreichen. Trachtet nach dem Reich Gottes. Siehst nicht einmal. Du kannst nicht über die Wolken schauen, über die Stratosphäre. Weißt du, das Wort Gottes stellt an uns Forderungen, die kannst du unmöglich erfüllen. Weißt du, als ich anfing, die Bibel zu lesen als junger Christ, dann habe ich das Gleiche gedacht, was die Jünger damals gedacht haben. Herr, wer kann überhaupt selig werden? Ich war so entsetzt, was die Bibel alles von einem erwartet. Das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht. Da habe ich gedacht, was darf ich überhaupt? War entsetzt. Und dann lese ich weiter in meiner Bibel und da heißt es, bei den Menschen ist es unmöglich, bei Gott ist es aber möglich. Und so von daher weiß ich, ich schaffe es mit Gottes Hilfe. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, was das alles ist. Weißt du, von dir aus kannst du es nicht erfüllen. Da verzweifelst. Und ich habe probiert, anständig zu leben. Ich habe probiert als Christ, weißt du, ich habe gedacht, jetzt bist du getauft, jetzt musst du anständig und brav leben und fromm sein, nicht auffallen. Und je mehr ich versucht habe, nicht negativ aufzufallen, desto mehr bin ich negativ aufgefallen. Wissen wir das? Wir wissen das. Verstehst du? Wir wissen das. Gott weiß es. Verstehst du? Je mehr wir uns anstrengen, genauso ähnlich ging es mir, wie es dir gegangen ist. Verstehst du? Ich wollte anständig leben, da bin ich auf eine Fete und habe mich so betrunken, dass ich nicht nach Hause gefunden habe. Verstehst du? Das war mein Leben. Und ich habe mich so geschämt. Glücklicherweise mich hat niemand gesehen. Und irgendwann habe ich da im Graben ausgeschlafen. Und glücklicherweise, es hat nicht geregnet. Ja. Aber du siehst, da bin ich irgendwie reingezogen worden. Weißt du, da war ich so tapfer und so stark, habe ich gedacht, in dem Namen Jesu habe ich den Sieg. Dann hat der Teufel über mein Leben gesiegt. Verstehst du? Weil ich dem Fleisch nachgegeben habe. Noch ein Maß, noch, weißt du, in Bayern, die trinken nach Maßstäben. Verstehst du? Noch ein Maß und so weiter. Und am Schluss, ich war das nicht gewöhnt, verstehst du? Und am Schluss finde ich nicht mehr nach Hause. Du siehst also, du kannst dir viel vornehmen. Das Fleisch, der Geist ist willig, aber der Geist will, aber das Fleisch ist schwach. Und weißt du, ich habe mich so geschämt, ich habe mich geschämt, nach diesem Vorfall sogar in die Gemeinde zu gehen. Da habe ich gesagt, guck mal, und ich will Christ sein, will ein anderen Zeugnis sein, will anderen Jesus beweisen, und ich selber kann gar nichts. Weißt du, der Teufel zeigt es. Ja, und wo ist jetzt dein Christentum? Wo ist dein Glaube? Wo ist die Kraft des Heiligen Geistes in deinem Leben? Ich sage es nur, ich spreche es aus Erfahrung. Und ich schäme mich nicht des Evangeliums. Weißt du warum? Weil das Evangelium eine Gotteskraft ist. Und die Gotteskraft wirkt anders, als du denkst. Gotteskraft wirkt in der Schwachheit. Und wenn du schwach bist, und weißt du, wenn ich irgendwo wieder mal eingeladen war, in Bayern, weißt du, die Bayern sind so ganz Leute, die Luft ist dort sauber noch, und was weiß ich da, Gott segne die Juwaren. Weißt, habe ich gesagt, oh Gott, gib mir Kraft zu widerstehen, gib mir Kraft, Nein zu sagen, denn ich am starken Willen, aber ich bin doch, wenn es darauf ankommt, labil. Aber die, die auf den Herrn harren, die bekommen Kraft und die machen weiter. Du wirst immer erschöpft und frustriert sein. Weißt du, du wirst überwunden werden. Und ich habe eines festgestellt, Johannes, in dem Moment, wo du versuchst, Perfektionist zu sein, erlebst du eine Schlappe nach der anderen. Weil der Herr sagt, das kannst du gar nicht. Du kannst kein Pharisäer sein. Du kannst das Gesetz nicht erfüllen, anständig und einwandfrei zu sein. Und dann macht der Teufel einem Angst. Weißt du, dann merke ich plötzlich, du bist nicht gut genug. Oh, kann der Herr dich noch lieb haben? Dann traust nichts zu unternehmen. Verstehst? Da muss nur einer fragen, und wie ist es bei dir? Wie ist es bei dir? Verstehst? Und wenn er dann fragt, wie es bei dir ist, verstehst? Dann wirst du rot. Überwinde deine Selbstzweifel. Da möchte ich anfangen heute Morgen. Dann hast du alle anderen Zweifel mit überwunden. Denn das ist das Schwierigste. Selbstzweifel. Dass du an dir selbst zweifelst. Und der Teufel redet immer wieder nur dir persönlich Zweifel ein. Das kannst du nicht. Weißt du, der Teufel redete dem David ein. Du kannst nicht gegen den Goliath kämpfen. Du bist nicht kriegsgeübt. Du hast keine Erfahrung. Du hast noch nicht die Gnade erlebt. Verstehst du? Du bist kein Krieger. Hast nicht einmal Waffen. Was willst du mit der Badehose hier erreichen? Oder Selbstzweifel. Verstehst du, bist viel zu jung. Der ist ein Riese, ein Kriegsmann von Jugend an. Der steht jeden Tag 8 Stunden auf dem Exerzierplatz. Weißt du, was der Heilige Geist mir gelehrt hat? Und ich möchte zu diesen paar einfachen Wahrheiten dir weiter sagen, schluck deine Angst runter, Nummer 1. Schluck deine Angst runter. Ja, deine Blockaden. Da gefällt mir dieser Josua und Kaleb, wir werden die Riesen wie Brot fressen. Schluck sie runter, die Ängste. Schau auf Gott und nicht auf die Riesen. Und das stärkt dein Selbstbewusstsein, dein Sendungsbewusstsein. Ich komme zu dir im Namen des Herrn, hatte David gesagt. Lass dich von Gott bestimmen, seinem Wort, seinem Geist und nicht von deinen Gefühlen und nicht, was die Brüder sagen. Die Brüder von David haben gesagt, das kannst du nicht. Du bist der Jüngste. Wir haben schon Angst. Was willst denn du? Wir sind schon 50 Jahre auf dem Weg. Wir sind schon so lange im Herrn. Wir schaffen das, und das willst du schaffen. Und ich muss dir sagen, überlass dich ganz deinem Herrn, deinem Gott. Der dich erwählt hat, der dich berufen hat, der dich gesalbt hat, der dich begnadigt hat, verlass dich auf ihn. Mach dich von Gott ganz abhängig. Das sind so Tipps, was ich ganz schnell weitergeben möchte. Mach dich von Gott abhängig. Wenn Gott dich fallen lässt, dann lässt er dich fallen. Dann brauchst du das, dann hast du es nötig gehabt. Weißt du, er lässt uns immer fallen, wenn wir uns auf unsere eigene Kraft verlassen. Schaff ich. Mit meinem Gott springe ich über die Mauer. Verstehst du? Und plötzlich bist du in der Mauer drinnen eingemauert. Menschen bleiben nicht ewig bei dir, aber verlass dich auf den Herrn. Bind dich an den Herrn. Das habe ich eins gelernt. Weißt du, Menschen, so lieb wie sie sind, Mann oder Frau, Kind oder Kegel, die verlassen dich eines Tages. Aber der Herr bleibt ewig bei dir. Und mit dem musst du ewig zusammenleben. Deshalb binde dich nicht an Menschen. Mein Sohn, meine Tochter, mein Mann, meine Frau.
Meine Geschwister, ja, die bleiben nicht bei dir. Eines Tages sind sie weg. Da fragst du, wo sind sie gewesen? Du bist immer nur das, was du denkst. Und deshalb ist so wichtig, denk nicht so viel an Menschen und stell dir nicht vor, was sagen die Menschen, sondern frag dich, was denkt Gott von mir? Frag dich vielmehr, was denkt Gott von dir? Lass dein Denken von seinem Wort bestimmen, vom Heiligen Geist, von Jesus, von dem Willen Gottes. Und Jesus ringt im Garten Gethsemane, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und höre auf die Stimme des Heiligen Geistes. Das sind so kleine Tipps, wie man Selbstzweifel überwindet, wie ich das mache, bei mir, für mich persönlich. Mark Twain hat einmal gesagt, zwei wichtigste Tage im Leben eines Menschen, in meinem Leben, sagt er, ist, du wirst der Tag, wo du geboren wirst, und dem Tag, wo du herausfindest, wofür du geboren bist. Das sind die zwei wichtigsten Tage. Wo du geboren bist, wann, dass du geboren bist, wenn du weißt, jetzt bin ich als Mann, als Frau oder Arbeiter in diese Familie hineingeboren, und dann, wofür bin ich geboren? Wofür? Finde heraus, wofür du geboren bist. Und ich möchte sagen, ich bin für Gott geboren. Ich habe mein Leben für Gott verwendet und auch vergeudet manchmal, verstehst du? Ja, verplempert. Und eigentlich habe ich nichts zu bereuen. Ich weiß noch, an meinem 60. Geburtstag, vielleicht war einer oder andere dabei, wir haben das in der Gemeinde gefeiert, in der Nazareth-Kirchstraße 51 gefeiert, und da kommt einer und fragt, also wir reden so, ich rede über mein Leben, und da kommt ein Mann und fragt, was würdest du heute anders machen? Und ich habe zuerst ganz nachgedacht, was würdest du heute anders machen? Weißt du, ich hätte sagen können, ich hätte mich früher bekehrt, ich hätte das gemacht. Und mir ist wie aus der Pistole rausgeschossen, der Satz gekommen, nichts. Ich würde genauso weitermachen wie bisher, denn das ist alles Gnade, verstehst du? Das sind Zulassungen Gottes. Und ich möchte kein anderes Leben leben als das, was ich gelebt habe. Was würdest du anders machen? Ich möchte hier einen jungen Mann nehmen. Wahrscheinlich war in Johannes Kapitel 1 oder diese Hochzeit zu Kana, das war seine Hochzeit, dieser Nathanael. Und ich möchte anhand von dieser Geschichte kurz aufreißen. Überwinde deine Zweifel. Und wie überwindet man seine Zweifel? Verstehst du? Du musst mich nicht angucken, sondern kannst die Leute aus der Bibel angucken. Und da ist in Johannes 1, Vers 45 bis 51, er erkennt Jesus als den Messias. Und Jesus kommt ihm entgegen. Jesus sucht ihn. Jesus besucht ihn. Vielleicht war er betrunken unter dem Feigenbaum. Ich weiß nicht, was er unter dem Feigenbaum dort gemacht hat. Ich weiß es nicht. Weißt du, die haben die Hochzeit gefeiert, und dann ruft Jesus ihn in seine Nachfolge. Ich weiß gar nicht, was die dort sich für Gedanken gemacht haben. Und da kommt Jesus zu ihm und sagt, Nathanael, und Philippus erklärt, komm zu Jesus, bekehre dich, mach eine ganze Sache mit Jesus. Weißt du, wir können den Menschen nur bezeugen. Überzeugen, das muss der Heilige Geist. Ich kann den Leuten nur erzählen und meinen Mund wässrig reden und Franzi. Ich schaffe das nicht. Der Heilige Geist muss sich überzeugen. Und dann kommt Jesus auf diesen Nathanael zu, und dann sagt Jesus, da kommt ein echter Israelit, ein wahrer Israelit. Stell dir mal vor, ein wahrer Christ, ein wahrer Pfingstler, ein wahrer Heiliger und ein Mann ohne Falschheit. Das ist doch ein Zeugnis. Da kommt jetzt dieser Mann, der unter einem Feigenbaum lag und dort sich ausruhte oder sich sonnte oder was auch immer. Ein ehrlicher Mensch, ohne Falschheit. Er sagt, was er denkt. Und deshalb sage ich, vielleicht war er betrunken. Denn wenn Menschen betrunken sind, sagen sie immer die Wahrheit. Verstehst? Da stellen sie sich nicht. Ich weiß es nicht. Ich lasse es offen. Ich lasse es den Theologen offen. Wenn ich im Himmel bin, werde ich fragen, Nathanael, was hast du dort gemacht? Aber das wird niemand interessieren. Weißt du, das war ein neugieriger Mensch. Da fragt er ihn hier in Johannes 1, 48. Ja, Herr. Dann sagt er nicht, Herr. Woher kennst du mich? Woher kennst du mich? Woher kennst du mich? Und die Antwort Jesus ist nicht so selbstverständlich. Jesus sagt, schon bevor Philippus dich rief, habe ich dich unter dem Feigenbaum gesehen. Und wir müssen nicht wissen,
Wir müssen wissen, der Herr sieht uns, bevor wir dort unten liegen und uns Gedanken machen. Gott hat dich gesehen, bevor du dir Gedanken gemacht hast über Himmel, Gott und Teufel. Hat er dich gesehen? Jedenfalls, dieser Nathanael fühlt sich durchschaut, tiefst berührt. Endlich kennt mich, endlich begreift mich jemand, endlich versteht mich jemand. Dieser Mann, dieser Jesus, der weiß alles über mich. Genauso wie wie Jesus bei der Samariterin. Verstehst du, hat nichts Besonderes gesagt. Eine Prophetie, was ist eine Prophetie? Jesus sagte nur, bring deinen Mann her. Und dann sagt sie plötzlich, oder sagt er, ja, 5 Männer hast du gehabt und der, also jetzt hast du es auch nicht deiner. Was willst du denn? Der hat mir alles gesagt. Der hat mir alles gesagt. Der hat gar nichts gesagt. Verstehst du? Aber du hast den Eindruck, der hat mich durchschaut. Der hat mich durchschaut. Und dieser Nathanael wurde durchschaut. Von was auch immer. Er fühlt sich also durchschaut von Jesus. Dieser Mann, der kennt mich und dem kann ich mich anvertrauen. Und das ist, wie überwinde ich meinen Zweifel. Wenn du von Jesus mal durchschaut worden bist, wenn er dich bei deinem Namen gerufen hat, verstehst du mal, du hast den Namen gehört, Johannes. Wo ist da jemand? Verstehst du? Wer kennt mich? Das sind solche Erfahrungen. Wer versteht mich? Wer sieht mich? Wer beobachtet mich? Wer lässt mich nicht aus dem Auge? Und dann sagt dieser Nathanael, und so sehe ich, wie er zum Glauben gekommen ist, und so kommen die Menschen erst zum Glauben, wenn sie bei ihrem Namen gerufen werden und plötzlich wissen, Gott kennt mich hier in der Versammlung unter 1000 Leuten, der weiß, wie ich heiße. Das ist manchmal so komisch, du kriegst Angst. Als ich in der Pfingstgemeinde kam, habe ich so Angst gehabt. Weißt du, in der Pfingstgemeinde ging früher ganz anders zu, wie hier heute jetzt in den charismatischen Kreisen. Da haben die Leute manchmal Dinge geweissagt, verstehst du, in der Kraft Gottes und sagt das und das und das und dann steht die Person vor dir und redet und redet und redet und das bist du. Dann fragst du, woher weiß der oder woher weiß sie das alles von dir? Und dann bist du durchschaut. Weißt du, der Gegenwart Gottes bist du durchschaut. Kannst nichts mehr. Bist bloßgestellt. Ja, und das war dieser Nathanael. Und dann schreit und ruft raus, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Johannes 1,49. Du bist der König Israels, Meister, Lehrer. Und wir lesen hier weiter. Philippus traf Nathanael und sagte zu ihm, wir haben den gefunden, den Moses geweissagt hat oder prophezeit hat, auch die Propheten und so weiter. Es ist Jesus von Nazareth, der Sohn Gottes, dieser einfache Zimmermann. Rabbi, du bist der Sohn Gottes. Und da sagte Nathanael zu ihm, ach, weißt du, als er die Begegnung zuerst mal dieses Kritische, dieses ja, alles in Frage stellen, was kann Gutes aus Nazareth kommen? Was kann Gutes aus der Ollenhauer Straße 15 kommen? Was kann Gutes aus der und der Gemeinde kommen? Da kommt nichts Gutes aus den Gemeinden, glaub mir das. Wenn nicht Jesus kommt. Wenn sich Jesus nicht offenbart, wenn Jesus nicht den Menschen begegnet, kommt nichts Gutes aus dem Internet, aus Facebook, kommt nichts Gutes raus. Komm und sieh. Das ist das, wo hier der Philippus einladet. Und Nathanael erkennt Jesus, aber er erkennt Jesus erst, nachdem er erkannt worden ist. Soll ich dir sagen, wie Bekehrung passiert? Wenn du in der Gegenwart Gottes einmal bist, bist du von Gott durchschaut. Gott sei mir Sünder gnädig. Und dieser Zöllner dort im Tempel, der dort betet, der wollte auch ein Gebet loslassen, aber da hörte diesen heiligen Pharisäer, Gott, ich danke dir, dass ich das darf und dass ich das mache und dass ich das tue. Da hat er Komplexe bekommen. Und weißt oft, du, viele Menschen bekommen Komplexe, Schuldgefühle, wenn sie so die frommen Brüder und Schwestern hören, wie sie beten, mit großer Stimme, als wenn der liebe Gott selbst vom Himmel reden würde. Ich kenne sowas. Weißt du, da gibt es so viele Theaterleute. Aber die kriegen Komplexe. Du fühlst dich, oh Gott, ich passe hier gar nicht rein. Ich bin hier ein Fremdkörper. Gott sei mir Sünder gnädig. Und das war das Gebet, das den Zöllner rettete. Er fühlt sich plötzlich bloßgestellt. Ich bin alles, von dem allem, was der da erzählt, bin ich weit entfernt. Ein echter Israelit. Ein Mann ohne Falschheit. Johannes 1,47. Und das erinnert mich am Psalm 32. Wohl dem Menschen, dessen Herz keine Falschheit in sich hat. Weißt du, Falschheit? Weißt du, was Falschheit ist? So, ja, heute so, morgen so, unbeständig. und wankelmütig oder heuchlerisch. Man tut so groß und da ist nichts dahinter. Ohne Falschheit. Nathanael, woher kennst du mich? Fragte den Herrn. Und Jesus sagt, das ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass du mir begegnest und dass du mich verstehst und dass du mich begreifst. Und schon ehe der Philippus dich gerufen hat, habe ich dich gesehen, ich kenne dich. Da bist du noch gar nicht auf der Welt gewesen, habe ich dich erkannt. Vor Grundlegung der Welt hat Gott uns schon erwählt für das ewige Leben. Und plötzlich hast du den Eindruck, alles in meinem Leben ist von Gott bestimmt. Das Rauf und das Runter. Die Enge und die Weite. Alles ist von Gott bestimmt. Und dieser Nathanael hat das Erbarmen Gottes entdeckt, oder Erbarmen Jesu, hat ihn kennengelernt. Meister, König Israel, Sohn Gottes. Jesus hat seine Zweifel, seine Vorurteile, all das von ihm weggenommen, indem nur sagte, ein echter Israelit. Und ich möchte dir sagen, weißt du, wenn du Zweifel hast, Fragen hast, du bist ein richtiger Mensch. Wenn du das nicht mehr hättest, Fragen und Zweifel, da stimmt was mit dir nicht. Da bist du ein Roboter. Entschuldigung, aber das wären wir. Was? Nur über Zweifel kommst du zum Glauben. Ein Mensch, der nie gezweifelt hat, kann auch nie richtig glauben. Und je mehr du gezweifelt hast, desto mehr kannst du glauben. In aller Liebe. Bevor du zum Heiland kommst, musst du verzweifeln. Nur nebenbei. Und alle, die zum Heiland gekommen sind, die haben und sind verzweifelt gewesen. Ich schaffe das nicht, ich komme nicht durch, ich erreiche das Ziel unmöglich, also es bringt doch nichts. Offensichtlich handelt sich hier ein Moment im Leben des Nathanaels, wo er sich einfach Gott ausgeliefert fühlt und sagt, ich verstehe die Welt nicht. Der kennt mich, der kennt mich. Der sieht mein Leben, wie es ist, dass ich versagt habe. Und ich habe deshalb ganz bewusst diese Geschichte mit dem Grabenschlafen und so weiter erwähnt und am Feigenbaum liegen und dergleichen. Weißt du, so ähnlich kann es sein, der hat von dem süßen Wein getrunken. Und sagt, so einen Wein haben wir noch nie getrunken. Verstehst du? Weißt du, wenn du mal vom Wein des Heiligen Geistes getrunken hast, und ich möchte dir einfach Mut machen, weißt du, da gehen dir die Augen auf, dann siehst du die Dinge, wie sie wirklich sind. Und deshalb heißt es in der Bibel, werdet nicht voll von süßen Wein, sondern werdet voll des Heiligen Geistes. Aus dem kommt ein ordentliches Leben, schreibt Paulus. Nur nebenbei so. Rabbi, du bist der Sohn Gottes. Du bist der König Israels. In diesem Bekenntnis, weißt du, da sagte ich, ja, also was soll ich jetzt machen? Ich muss nur jetzt mich dir unterordnen und ich muss jetzt von dir lernen, Herr Jesus. Und diese Worte zeigen, er hat Jesus erkannt. Weil Jesus ihn erkannt hat. Die Frage ist, die mich bewegt, hat Gott dich und mich erkannt? Deshalb ist mir so groß heute Morgen im Lobgesang und in der Anbetung gewesen, ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Das muss ich wissen. Das muss ich wissen. Ich kann sonst nicht weitermachen. Das muss ich wissen. Er hat mich bei meinem Namen gerufen. Und deshalb heißt es in der Bibel, freut euch nicht, dass euch die Teufel und Dämonen untertan sind und dass ihr weissagen könnt und was das könnt, sondern freut euch am allermeisten, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Nathanael, ich kenne dich, ich kenne dich. Als Sohn Gottes erkennt er plötzlich. Und plötzlich, weißt du, eine ganz andere Basis für sein persönliches Leben. Weißt du, Jesus ist nicht nur eine historische Person, er ist der Sohn Gottes. Ist nicht nur ein Lehrer, Rabbi oder weiß ich sonst noch was. Er ist, der vom Himmel gekommen ist, der König Israels. Und ich meine nicht der Juden. Den haben sie gekreuzigt. Die Juden selbst haben sie ihn gekreuzigt und verworfen. Aber er ist der König Israels, das heißt der König des Volkes Gottes. Was Wunderbares hier in diesem Bekenntnis. Jesus, Sohn Davids. Jesus, Sohn Gottes. Jesus, Sohn des Herrn aus Nazareth. Verstehst du zuerst mal, was soll da Gutes kommen? Und plötzlich kommt aus diesem Kaff. Ja, Nazareth war ein Kaff zu der Zeit. Vielleicht von ein paar Häuschen nur. Da kommt der Messias. Und ich sag dir, der Herr begegnet dir aus Situationen, wo du gar nicht denkst. Aus dem Kaff. Wo Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Nazareth, was soll Gutes kommen? Und plötzlich steht er da, dieser Herr Jesus Christus. So überwindet man seine Zweifel, seine Vorurteile. Und warum viele Menschen nicht zum Glauben kommen, ist, weil sie ja mit ihren Vorurteilen nicht aufräumen. Die bleiben bei ihren Vorurteilen. Die Juden sind bis heute bei diesen Vorurteilen geblieben. Er kann unmöglich der Sohn Gottes gewesen sein. Ja, er war der beste Sohn Israels, aber niemals der Sohn Gottes. Ja, doch, er ist es. Weißt du, er sucht uns und er findet uns. Und wenn wir ihn gefunden haben, dann sind wir selig. Und Jesus sagt, ich bin gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Und wir alle waren verloren und sind verloren. Hätte Jesus uns nicht gesucht, wir wären immer noch verloren. Philippus durfte nur dem von Jesus erzählen, wir haben den Messias gefunden. Bei der Taufe am Jordan. Das ist da mein Sohn, an dem soll dir wohlgefallen haben. Verstehst du, er konnte gar nicht glauben. Gott benutzt Menschen. Und Gott, ich danke Gott immer wieder für Menschen, die andere Menschen zu Jesus führen. Aber das Übrige muss der Heiland tun. Das Übrige muss der Heiland tun. Auch wenn Jesus einem erscheint. Glaub doch nicht, dass er sich bekehrt, wenn einem Jesus erscheint oder ein Engel erscheint. Beim Saul von Tarsus erscheint auch Jesus und sagt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und dann sagt der Herr Jesus, geh in die Stadt und dort wird man dir erzählen, was man dir tun soll. Er hätte auch vom Himmel sagen können, Saul, lass dich taufen, werd erfüllt mit dem Heiligen Geist und dann geh in die Mission. Nein, er muss nach Hause gehen. Er muss zuerst mal in Damaskus einiges sich sagen lassen. Da kommt dieser einfache Ananias, legt die Hände durch und schüttelt durch und sagt, lieber Bruder Saul, der Herr, der dir unterwegs erschienen ist, der ist auch mir erschienen und hat gesagt, ich soll zu dir kommen. Verstehst? Und dir die Hände auflegen. Gott benutzt andere Menschen. Und Gott schenkt uns Heilsgewissheit durch andere Menschen. Nicht durch dich selbst. Durch andere Zeugnisse. Weißt du, was mir viel geholfen hat? Wenn ich so Geschwister gehört habe, so einfache Bauern, Putzfrauen, die haben erzählt, die Liebe Gottes, Gott hält mich. Ich denke noch oft an so ältere Schwestern, ja, so ein Seniorentreff. Weißt, ich bin dankbar dem Herrn, dass ich jeden Tag aufstehen kann. Damals habe ich gedacht, was ist das denn los? Was Besonderes, wenn du aufstehen kannst? Aber wenn du dann in eine bestimmte Lebensphase kommst, da bist du froh, wenn du noch aufstehen kannst. Verstehst du? Solange du noch nicht so alt bist, verstehst du nicht. Aber dann, dass du aufstehen kannst, dass du noch deine Arbeit machen kannst, dass der Herr dich durchträgt und dass du immer noch lustig bist und einen Witz noch auf dem Lager hast, verstehst du, und Humor hast. Richard Wurmbrand, als er mal bei uns war, hat er gesagt, wir haben dann so einen Fall gehabt, er hat gesagt, weißt du, lieber Gott, ich habe zum Gott gesagt, sagt er, Herr, wenn ich alt werde und blöd werde und dumm werde, lass mich einen fröhlichen Blöden werden. Verstehst du? Dass ich immer noch lustig bin, dass ich noch immer Humor habe. Was viele Christen verlieren bei ihrer Bekehrung, ihren Humor, ihre Freude, verstehst du, ihren Spaß. Fröhlich. Weißt du, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Die Freude am Herrn. Aber das muss man entdecken. Da müssen einem die Augen geöffnet werden. Und dann, als Bekenntnis gibt, Rabbi, Meister, Gott Israel. Weißt du, plötzlich ist dieser Zweifel wie verflogen. Die ganzen Selbstzweifel, diese ganze Selbstkritik und die ganzen Vorurteile. Was kann Gutes von Nazareth kommen? Wenn einer zweifeln will, er wird immer Gründe finden. Du kannst machen, was du willst. Weißt du, aber du musst auch lernen, diese Gründe aufzugeben. Wenn der Herr dir begegnet hat, dann musst du aufhören zu grübeln. Wieso, warum, weshalb und so weiter. Weißt du, du bist errettet. Und der Teufel versucht dir, die Gnade auszureden, die du durch Jesus Christus bekommen und empfangen hast. Weißt du, du bist gerettet. Und für mich war die Taufe etwas ganz Wichtiges, die Wassertaufe, durchs Untertauchen. Ich wusste, das ist deine Beerdigung, hier liegst du. Und nach vielen Jahren bin ich dann in der Gemeinde gewesen und wollte meinen Kindern zeigen, wo ich getauft worden bin. Ich war der letzte von über 30 Täuflinge und hat der Prediger dann diesen Pfropf rausgezogen und hat gluck, 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 gluck. Ich habe gedacht, oh Gott, danke, meine Sünden, den Abfluss runter. Ich war der Letzte, aber ich habe meinen Kindern erzählt, ich habe gesagt, Kinder, guckt, hier ist euer Papa beerdigt worden. War für mich ergreifend, ich habe Gänsehaut gekriegt. Ich wusste, hier bin ich beerdigt worden. Und ich wusste von dem Augenblick, ich bin Kind Gottes. Und der Teufel hat mich so angefochten, weißt du, so angefochten. Und dann hat mein Tauftag und meinen Taufspruch in meine Bibel reingeschrieben. Und immer wenn der Teufel mich angegriffen hat, habe ich gesagt, hier, lesen Sie, mein Herr. Ich bin hier beerdigt, mich gibt's nicht mehr. Sie können mit mir nichts mehr anfangen. Und ich musste immer wieder hochhalten. Das hat mir für viele Jahre Kraft gegeben. Heute brauche ich das nicht mehr, das weiß ich ganz genau. Aber für viele Jahre habe ich Kraft bekommen, Nein zu sagen. Ich bin nicht mehr ein Bürger dieser Erde. Ich bin ausgebürgert durch die Taufe. Bin beerdigt. Natürlich, der alte Adam und die alte Eva können nur immer noch schwimmen. Wir sind errettet, auch wenn wir noch unvollkommen sind. Auch wenn wir noch nicht alles erreicht haben, auch wenn wir noch nicht alles verstehen. Weißt du, Gott führt uns weiter. Wenn ich dran denke, in meinem Dienst als junger Pastor, da bin ich genauso, weißt du, wenn ich Menschen sah, die nicht glauben können, die mir sind die Haare hochgestanden. Aber wie kannst du nicht glauben an die Liebe Gottes, an die Gnade Gottes, an das Erbarmen Gottes? Ja. Und habe gedacht, nein, das gibt's nicht. Also ein Christ zweifelt nicht, bis Gott mir selber Zweifel gegeben hat und zugelassen hat, dass ich fast verzweifle. Weißt du, wir werden, wenn du Kind Gottes bist, du wirst nicht von Menschen belehrt, sondern du wirst von Gott belehrt. Die Salbung lehrt uns alles. Nicht der Pastor. Der Pastor predigt nur. Der tut seine Arbeit. Aber der Heilige Geist sagt, guck mal, wie ist es mit dir? Wie ist es mit dir? Ja? Hier, Jesaja 43, Vers 1, dieses Wort hat mich heute fasziniert. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ich habe dich erlöst, du hast dich nicht erlöst, er hat dich erlöst. Er hat dich bei deinem Namen gerufen und er ist, der deinen Zweifeln widerspricht. Mein Kind, dir sind deine Sünden vergeben, gehe hin und sündige hinfort nicht mehr. Weißt du, die Rettungstat Jesu ist endgültig, ein für alle Mal, ist rechtskräftig für alle Menschen, für alle Zeiten, für alle Generationen. Es ist vollkommen, da musst du nichts mehr dazu tun, du musst nur das Werk Jesu annehmen und sagen, danke Vater, danke für die Erlösung. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Einfach danke sagen und weiter loben. Der Herr Jesus erlöst uns freiwillig und ich gebe freiwillig mein Leben ihm und sage, Herr Jesus, du hast mich freiwillig erlöst und ich folge dir auch freiwillig. Ich muss nicht dir folgen. Mich zwingt niemand, Gott zu folgen. Aber ich tue das gerne, weil du es auch für mich freiwillig getan hast. Wo zweifeln wir noch? Weißt, wo tauchen Fragen auf? Weißt du, oft kommt der Teufel und sagt, dass du verstehst die Bibel nicht richtig. Und kommt mit den Bibelstellen, vor allem die schwer verständliche Bibelstellen sind, die verstehe ich nicht. Verstehst du? Und da bekommst du Zweifel, Anfechtungen. Lass die Bibelstellen stehen. So wie Spurgeon hat einmal gesagt, als jemand kam und sagt, Bruder, ich verstehe so viele Bibelstellen nicht, dann fragte Spurgeon den Bruder, und was machst du, wenn du Fisch isst mit den Gräten? Die lasse ich liegen. Verstehst du? Und genauso musst du auch mit dem Wort Gottes machen. Dinge, die du nicht verstehst, musst du noch heute gar nicht verstehen. Brauchst es nicht, das bringt auch nichts. Verstehst du? Das bringt nur Probleme in deinem Leben. Und der Teufel bringt diese Dinge in deinem Leben. Hast du es gehört? Steht in der Bibel, die Sünde wieder den Heiligen Geist. Das ist nämlich, wo der Teufel die meisten Christen in den Fall zu Fall bringen, weil sie Gott nicht irgendwo gehorchen, so in kleinen Dingen. Die hören die Stimme des Heiligen Geistes. Geh in die Versammlung. Was machst du? Du gehst ins Bett. Statt in die Versammlung. Verstehst du? Die Richtung verwechselst du. Statt durch die Haustür raus. Und so ist es. Weißt du, und dann, ich war dem Heiligen Geist nicht gehorsam. Weißt du, ungehorsam gegen den Heiligen Geist ist nicht die Sünde wider den Heiligen Geist, sondern das Lästern des Heiligen Geistes steht in der Bibel. Und das ist, und das haben ganz wenige Menschen begangen. Damals die Juden wahrscheinlich. Die Lästerung gegen den Heiligen Geist. Aber sonst wüsste ich nicht. Weißt du, auch selbst der Ananias, der Gott belogen hat, selbst, obwohl das so nach Sünde wider den Heiligen Geist klingt, ist nicht die Sünde wider den Heiligen Geist, wenn du genau hinguckst. Und Ananias hat nur den Geist aufgegeben. Und er wurde rausgetragen aus der Versammlung. So, bin ich erlöst? Sind mir meine Sünden vergeben? Bin ich mit Gott in Ordnung? Und ich darf dir eines sagen, solange du lebst, wirst du nicht mit Gott in Ordnung sein. Du wirst immer wieder angefochten werden, wirst du immer Probleme haben, denn das Fleisch ist da. Und das Fleisch erhebt sich. Weißt du, und oft werden wir da angefochten und angegriffen. Und ganz besonders durch die Gesetzlichkeit. Damals in der Zeit Evangelien des Neuen Testamentes, das waren die Juden immer wieder, die Paulus verfolgten, diese Gesetzlichen. Und sie haben sogar Petrus zum Heucheln verführt. Petrus sogar zweimal seinen Herrn verleugnet. Einmal, bevor der Gockel krähte, und das zweite Mal, als die von den Juden kamen, da nach Antiochien, hat er sich gleich weitergesetzt auf die andere Seite. Er wollte nicht mit den Heiden zusammen essen. Kannst du diese Geschichte nachlesen? Habe nicht die Zeit, darüber zu viel zu sprechen. Weißt du, du machst Fehler. Petrus hat Fehler gemacht. Wir alle machen Fehler. Wir dürfen nur eines wissen. Gott hat uns nicht aufgegeben. Die Liebe Gottes hört nimmermehr auf. Alles hört auf, Glaube hört auf, Hoffnung hört auf. Aber die Liebe, nicht deine Liebe, nicht meine Liebe, sondern seine Liebe hört nimmermehr auf. Das heißt nicht, dass du sündigen kannst, was du willst, aber du musst in der Gnade leben. Weißt du, viele Religiöse versuchen, dich so einen Fallstrick zu stellen, dich zu Fall zu bringen, aber lass dich von den Gesetzlichen nicht in Schleudern bringen. Bleib auf dem Weg. Das, was du weißt, tue von ganzem Herzen. Lass dich von diesen Juden damals nicht irgendwie da in Zweifel bringen. Du bist kein richtiger Christ. Du bist nicht beschnitten. Du bist das nicht und du bist das nicht. Gott beschneidet dich schon. Mach dir keine Sorge. Er beschneidet. Verstehst du? Er bringt dich im Laufen, im Funktionieren. Er bringt die Dinge in Ordnung, wie es sein soll. Überwinde deine Zweifel. Du musst nur konsequent auf Jesus schauen. Meine Bibel sagt, lass uns wegsehen und lass uns aufsehen auf Jesus. Und alles andere kannst vergessen. Und alles andere wird vom Herrn hinzugefügt werden. Weißt du, du weißt gar nicht, ist das wirklich vom Herrn oder ist es nicht vom Herrn? Frag Jesus. Und suche den Herrn und er wird dir Licht und geben und er wird dir zeigen, weißt, das, was ist vom Herrn und was nicht vom Herrn ist. Er wird dir die Augen öffnen. Er wird durch eine Predigt, deshalb musst du auch in den Gottesdienst kommen oder die Predigten wenigstens im Internet noch nachhören. Er muss dir irgendwie die Augen öffnen. Ach, der Mann hat es auch gesagt. Ja. Zweifel werden kommen. Weißt du, die Zweifel werden kommen, aber denk, du bist erlöst nicht durch Gesetz, sondern durch Gnade. Durch Gnade. Zweifel kommen, wenn du die scheinheiligen Pharisäer siehst und siehst, wie sie da stehen, so wie der arme Zöllner dort im Tempel. Da kriegst du Zweifel. Wenn du anfängst zu vergleichen, weißt du, ich bin so noch nicht so weit wie die. Du bist ein Kind Gottes, ob du ein Tag alt bist oder 100 Jahre alt bist. Verstehst du, von dem Moment, wo du Jesus angenommen hast, bist du ein Kind Gottes. Meine Bibel sagt, wie viel in Aufnahmen denen gab er Kraft, Gottes Kinder zu sein. Das bist du vom ersten Moment. Wir sind von der Gnade Gottes abhängig. Jesus hat alles für uns bezahlt. Weißt du, er hat uns gesucht, er hat uns gefunden, er hat uns eingetragen in seine Hände. Du musst nur noch das Leben leben, das er dir gegeben hat, das neue Leben, das Leben eines Christen. Weißt du, jetzt heißt es, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Er hat dir alle deine Sünden vergeben, aber jetzt heißt, lebe jetzt anständig. Und in der Bibel heißt es, und wenn wir straucheln und wenn wir fallen, wir haben einen Fürsprecher bei Gott im Himmel. Und da kommt, ja, du hast versagt, du warst besoffen, du hast das gemacht und du hast das gemacht, verstehst du? Ja. Du musst dem Herrn gefallen und nicht den Menschen. Und Gott erlaubt, dass du mal das und jenes erlebst. Der Heilige Geist ist es, was uns heiligt. Und der Heilige Geist sagt, du, der Vater liebt dich. Ich habe meine Kinder auch immer geliebt, obwohl sie manchmal dreckig kamen. Die waren, was weiß ich, in der Gülle oder im Dreck. Die kamen schwarz nach Hause. Verstehst du, weil sie schornsteinfähiger werden? Ja, aber die sind immer unsere Kinder. Auch wenn sie krank sind, auch wenn sie halb tot sind und fast im Sterben liegen, sind immer unsere Kinder. Ich denke nur, meine Tochter, die hat, wir sind im Gottesdienst, verstehst du, und deshalb sollte man die Medikamente nie in Kinder nie hinrichten. Und die hat das Süßstofftabletten, die ganze Pulle aufgegessen. Wir kommen nach Hause, unsere Tochter schäumt. Damals rufen wir an, also hier nach Berlin sogar, haben angerufen, was sollen wir machen? Dann haben sie gefragt, welche Medikamente hat das Kind geschluckt, verstehst du, oder was hat sie geschluckt? Gib dir viel zu trinken. Und mit der Zeit ist alles fertig geworden. Aber wir schäumen, wir kommen nach Hause voller Schaum, weil sie diese ganzen Süßstofftabletten aufgeschluckt hat. Oder das war so süß. Da haben wir gesagt, Lilian, was hast du da gemacht? Ja, die haben so gut geschmeckt. Verstehst du? Und so sind wir Menschen. Aber es bleiben unsere Kinder, auch wenn sie Dummheit machen und schäumen. Sie bleiben immer unsere Kinder. Weißt du, auch wenn du nicht geheilt wirst, du bleibst immer Kind Gottes. Auch wenn du die Verheißung nicht erlangst. Wir haben in der Bibel, Hebräer 11, die eine Hälfte, die haben es bekommen, die andere Hälfte haben es nicht bekommen. Und beide sind gleich gut gewesen. Überwinde deine Zweifel. Wende dich der Liebe Gottes bewusst an und sag, ich bin geliebt. Der Herr Jesus starb für mich aus Liebe. Er musste nicht sterben, er starb aus Liebe zu mir. Gott liebt mich. Und das ist, was ich erkannt habe und was ich glaube und wovon ich fest überzeugt bin. Gott liebt mich, auch wenn ich nichts kann. Er liebt mich, auch wenn ich nichts habe. Er liebt mich, auch wenn ich nichts bin. Er liebt mich, auch wenn ich nichts sage. Verstehst du, auch wenn ich nichts sage? Und nichts Großes für den Himmel tue und Jesus nicht gar nicht groß nachfolge, vielleicht nur nachts dem Herrn Jesus nachfolge. Denk an Nikodemus und Josef von Arimathäa. Das waren so heimliche Nachfolger Jesu Christi. Und ich möchte etwas einigen Geschwistern sagen, weißt du, du kannst nicht auf der Straße predigen und sagen, groß ist der Herr und du brauchst Jesus oder was weiß ich. Kannst gar nicht. Du bist so ein Stiller im Lande, verstehst du, so stiller. Aber wer hat Jesus vom Kreuz runtergeholt? Der Nikodemus und der Josef von Arimathäa. Die Stillen, verstehst du? Deshalb verachte nicht die Stillen im Lande, die nicht singen, die einfach sitzen und sagen, danke Jesus, ja, Amen, preis dem Herrn. Wir denken immer, nur Gott segne nur die Aktiven, nur die Fleißigen. Gott liebt dich. Und ich sage jetzt noch ein bisschen, auch wenn du verstümmelt bist, und Gott möge mir vergeben, wenn ich diesen Gedanken auch sage, auch wenn du blöd bist, verstehst du? Und ich habe eines erlebt, auch die Blöden, ich habe jemanden, der ruft mich fast jede Woche an, da hinten von Heilbronner Gegend, der ist nervenkrank, aber weißt du, dann bete ich, dann sage ich, hallo, Gott liebt dich, dann ist er wieder glücklich für eine Woche. Weißt du, musst nicht, weißt du, aber, und das sind schon 40 Jahre her. Verstehst du, der ist durch irgendeinen Knacks aus der Bahn geworfen worden. Und man muss diese Leute lieb haben. Die werden nämlich einen ganz wichtigen Platz im Himmel haben. In aller Liebe. Ob du das glaubst, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Die Schwachen, die Pflegebedürftigen. Ja? Du bekommst den Segen Gottes, weil du Kind Gottes bist. Jesu Eigentum bist. Und du kriegst wenigstens dein Pflichtteil, Halleluja. Das bekommst du. Weißt du, in der Bibel lese ich immer wieder, um Davids Willen, das war im Alten Testament, im Neuen Testament ist um Jesu Willen. Ein großer Unterschied, um Davids Willen, da wird das Königreich bleiben. Und Römer 8, Vers 17, sind wir aber Kinder, so sind wir Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben Jesu Christi. Und wenn wir mit ihm leiden, werden wir mit ihm auch zur Herrlichkeit erhoben werden. Wenn du Kind Gottes bist, du bist ein Erbe. Und der Teufel möchte es aussehen. Nein, nein, nein. Doch. Du bist erlöst aus Gnaden. Und jetzt lebe als Erlöster. Lebe, als wenn es nichts passiert wäre. Weißt du, als wenn du noch nie in deinem Leben gesündigt hättest. Noch nie was Schlechtes getan hättest. Fang an, so zu leben. In der Heiligung, in der Gnade, in der Erlösung. Und genieße deine Erlösung. Erlöst bin ich wohl, kann ich wohl rühmen. Du bist erlöst, du bist frei. Und dann geh nach Hause, ohne Schuld und ohne Verdammnis. Denk nicht an deine Vergangenheit. Und der Teufel möchte dich immer an deine Vergangenheit erinnern. Denk, was du früher warst. Aber ich danke Gott für meine Erlösung. Und je mehr ich für meine Erlösung danke, desto gewisser werde ich in meinem Heil. Danke Gott, dass dir deine Sünden vergibt. Und danken, werte dein Leben auf. Weißt du, du kannst nur danken. Und je mehr du dankst, desto mehr lösen sich die Zweifel auf, werden Fragen beantwortet. Plötzlich ist der ganze Zweifel beseitigt. Plötzlich hast du Selbstvertrauen. Ich bin ein Geliebter. Gott liebt mich so oder so. Sprüche 28, Vers 5. Böse Leute verstehen nichts vom Recht. Das sind die Gottlosen. Die aber nach dem Herrn fragen, verstehen alles. Gottlose Menschen, das sind Leute, die mal mit Gott Kontakt hatten, aber keinen Kontakt mehr haben, das sind Gottlose. Das sind also nicht die Heiden, sondern gottlose Menschen, die mal Gott kannten, von irgendwelcher Form und was weiß ich. Aber die verstehen nichts mehr vor Gott. Die sind dahingegeben. Aber die den Herrn fürchten, die stellen keine Fragen mehr. Die haben nichts zu fragen. Sie leben der Gewissheit. Seliges Wissen, Jesus ist mein. Da rühmen sie und freuen sich, obwohl alles drunter und drüber geht. Verstehst du das? Ich nicht. Apostelgeschichte 4, Vers 33. Mit großer Überzeugungskraft berichteten die Apostel von der Auferstehung Jesu Christi und alle erlebten die Gnade Gottes. Weißt du, glaub an die Auferstehung Jesu. Das ist eine historische Tatsache. Jesus lebt und weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen und übermorgen und nächstes Jahr und alle Ewigkeit hindurch. Bring dem Teufel zum Schweigen. Weißt du, auch wenn du so viel Negatives erlebst, Lieblosigkeit, Ungerechtigkeit, berühre den Herrn. Das ist ganz wichtig. Der Thomas, er hat die leibliche Berührung verloren. Und er sagt, wenn ich nur könnte meinen Finger in seine Wunden legen, dann würde ich glauben. Und plötzlich ist der Herr Jesus da. Und plötzlich, ja, ohne Bibelschule und ohne Seminare, mein Gott und mein Herr. Plötzlich kannst du danken, loben und preisen. Du hast den Herrn berühren. Und was wir brauchen, Brüder und Schwestern, ist eine Berührung mit dem Herrn. Dass wir Gott berühren. Und das übersteigt unsere ganze Fantasie, unsere ganze Vorstellung, unsere ganzen Vorurteile. So wie dieser Nathanael. Rabbi, oh, du bist der Sohn Gottes. Du bist der König Israels. Jetzt brauche ich keine Beweise mehr. Das weiß ich. Du hast mich durchschaut. Ich spüre das. Und der Heilige Geist ist die stärkste Waffe gegen Zweifel, gegen Unglauben, gegen Misstrauen, gegen Vorurteile, gegen Selbstverzweiflung. Der Heilige Geist, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Und ich rühme die Gnade. Verstehst du, in der Schwachheit, in der Krankheit, in der Armut. Der Nathanael ist, ja, bei Jesus angekommen. Woher kennst du mich? Ich kenne dich. Jesus ist ein Prophet. Er kennt dich durch und durch. Du bist der Sohn Gottes. Dieses Bekenntnis plötzlich auch bei Petrus, Matthäus 16, Vers 16. Was sagt ihr, was bin ich? Ja, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann heißt es, Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, aber der Geist meines Vaters. Amen. Wir brauchen den Heiligen Geist, Leute. Das ist A und O. A und O. Geist des Herrn muss uns offenbaren. Und es muss uns zeigen, das ist der Herr. Wie überwinde ich meine Zweifel? Noch ganz schnell ein Stichwort, ein Gedanke. Ich habe gestern kurz angesprochen, aber nicht fertig gemacht. Weißt du, der Jakob, der erlebt genau das Gleiche, was der Herr Jesus zum Nathanael sagt. Du wirst die Himmelsleiter sehen und du wirst sehen, wie die Engel rauf und runter gehen. Und Jakob hat das auch erlebt. Aber das sind 21 Jahre in seinem Leben vergangen, als er als Junge floh, obwohl er in Sünde war, ein Lügner war, seinen Bruder betrogen hat. Der liegt da und sieht die Himmelsleiter. Und als er aufwacht, oh, hier war der Herr. Er nahm diesen Stein, hat diesen Stein gesalbt und sagte, wenn ich zurückkomme, das hängt von Gott ab, wenn ich zurückkomme, werde ich hier an dieser Stelle ein Bethel bauen, ein Haus Gottes, ein Bethaus. Werde ich ein Bethel bauen, hier an dieser Stelle. Und hat diesen Stein gesalbt. Und dann vergehen 21 Jahre. Da ist er betrogen worden. Er wollte eigentlich die Rahel haben, hat die Lea gekriegt, aber dann muss er für die Rahel nochmal 7 Jahre arbeiten, dann für sein Hab und Gut. Und dann kommt er und der Stein steht immer noch da. Die Gemeinde ist immer noch da. Oder da ist noch kein Haus gebaut. Und dann hat er gesagt, oh Gott, wenn ich zurückkomme, bringe ich dir sogar den Zehnten. Und ich habe eines entdeckt und mir ist gestern das so groß geworden. Der Zehnte bindet Gott an mir und mich an Gott. Das ist das Einzige, was, wo wir uns beteiligen, Anteil geben. Und da heißt es Malachi Kapitel 3, Vers 9 und folgende Verse. Darum seid ihr auch verflucht. Darum geht's uns so schlecht. Und uns allen, dass euch alles so unter die Hände zerrinnt, denn ihr täuscht mich allesamt. Ihr täuscht mich, ihr seid alles Schwindler. Und Gott redet hier Klartext. Malachi war der letzte Prophet. 400 Jahre gab es keinen Propheten, bis Jesus wiederkam. Und dann heißt es weiter, bringt mir den Zehnten ganz in mein Kornhaus, auf dass in meinem Haus Speise sei und prüft mich. Und das heißt, prüft mich. Ich darf Gott prüfen.
testen. Prüft mich in Schwierigkeiten, in Nöten, wo auch immer ist, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels auftue und euch diesen Segen in Fülle herabschütte. Und ich will für euch den Fresser fernhalten, schelten, verfluchen, denn dass ihr euch die Frucht vom Felde nicht verdirbt und euch den Weinstock im Acker und so weiter nicht unfruchtbar macht, spricht der Herr, überwinde deinen Mangel und dein Mangel, deine Defizite, und das ist, was du plötzlich, du weißt, Gott ist mit mir, Gott segnet mich. Auch wenn du nicht alles hast, aber du weißt, der Himmel ist offen. Herz, weißt du warum? Weil Jesus gekämpft und geblutet. Darum, so singen wir. Ja, der Himmel steht offen. Tu das, was in der Bibel steht, was die Bibel lehrt, und du wirst einen offenen Himmel haben und auf der Sonnenseite leben, du wirst abheben. Aerodynamik. Du wirst dich, weißt du, dieses Übergeben. Sei froh, dass du im Alten Testament nicht lebst. Im Alten Testament, nicht im Neuen Testament, der Zehnte, was viele sagen, der Zehnte ist nicht im Neuen Testament, das ist ein Blödsinn. Der Zehnte war noch vor dem Gesetz, der war sogar im Paradies und der Zehnte war bei Abraham und so weiter. Damals hast du, im Alten Testament hast du nur den Zehnten also gegeben. Das war Gnade. 90% durftest du für dich behalten. Aber im Neuen Testament haben sie alles verkauft und alles dem Reich Gottes gebracht und alles zu den Füßen der Apostel gelegt. Nicht nur 10%. Also du kommst billig weg, wenn du den Zehnten gibst, nur nebenbei. Und dann kannst du Gott prüfen, dass er dich versorgt. Und das letzte Wort, was ich noch lesen möchte, Psalm 20, Vers 7. Nun bin ich gewiss. Und dann wirst du das auch sagen können, wenn du das tust. Nun bin ich gewiss. Und ich habe in meinem Leben festgestellt, seitdem ich Gott den Zehnten gebe, sorgt Gott für mich. Ich habe nicht immer Kuchen und nicht immer Schnitzel und habe nicht immer das, was ich mir wünsche, aber ich bin gut versorgt. Bin gut versorgt. Mit allem, was ich brauche und was ich nicht brauche, brauche ich auch nicht. Nur nebenbei. Da heißt es, nun bin ich gewiss. Der Herr schenkt seinen Gesalbten den Sieg. Er hört ihn von seinem Heiligen, von seinem Heiligtum, wo er vom Himmel her und hilft mit seiner Macht und verhilft zu seinem, also zu unserem Recht. Das macht Gott. Wer da überwindet. Halleluja. Und das wollen wir noch singen, dieses Lied. Das ist ein altes Lied, das man mit Glory, Glory, Halleluja dann irgendwie ein bisschen umgepult haben. So, und wir werden singen in der Gnade Gottes. Und ich möchte aber noch beten, lieber Heiland, hilf meinen Geschwistern, dass sie mit dem Zweifel aufhören, dass sie ihre innere Verunsicherung überwinden, ihre Fragen dir abgeben, ihre Sorgen dir abgeben, ihren Kummer dir abgeben. Herr, dass sie einfach alles in deine Hände legen. Und Herr Jesus, du sorgst für die Deinen. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird uns alles zufallen. Das heißt, da geht es um das Materielle, um das Irdische, aber auch um das Himmlische. Uns wird das Doppelte gegeben. Danke, Vater, dass wir keine Bettler sind, dass im Neuen Testament keine Bettler mehr gibt. Da gibt es nur gesegnete Söhne und Töchter Gottes. Wir waren mal verloren, wir haben mal alles verspielt, aber durch die Gnade und der Liebe des Vaters haben wir wieder alles bekommen. Das beste Kleid, einen schönen Ring und den gemästeten Ochsen. Danke, Herr Jesus. Amen.